Solange man diese Bildgestaltung hat aus dem Male Gaze heraus, ist es immer so, dass die Frau sich da einer Bildvorstellung zu fügen hat, anstatt selbst ermächtigt sagen zu können, ich sehe aber so aus und die Frau neben mir anders und es ist in Ordnung. Also das ist was uns immer noch komplett abgeht, leider.
Sagt Sarah-Lisa Vollm.
Für mich ist Gian Bologna eben einer der, vielleicht der erste Künstler, der in der Bildhauerei den weiblichen Körper wirklich adäquat dargestellt hat. Während man bei Michelangelo ja deutlich merkt, er hat keine Ahnung, wie eine nackte Frau aussieht.
Sagt Claudia Grüser-Gersch. Club Koralle.
Club Koralle.
Club Koralle. Der Podcast der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Und damit willkommen zu Club Koralle, dem Podcast der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. In der heutigen Folge wollen wir uns befassen mit Schönheitsidealen und wie sie sich im Lauf der Zeit gewandelt haben. Mein Name ist Holger Liebs. Ich bin Leiter der Abteilung Medien und Kommunikation in der Staatlichen Kunstsammlung. Und ich habe mir zwei sehr illustre Gäste für die heutige Folge eingeladen. Claudia Grüser-Gersch und Sarah-Lisa Vollm. Claudia Grüser-Gersch ist so etwas wie die Herrin der Zu- und Abschreibungen ins Walhall oder in das Endlager der Kunst. Sie ist dafür verantwortlich, was von wem am Ende erschaffen worden ist. Kann man das so sagen? Nein, das kann man, glaube ich, nicht so sagen, aber es sind schon einige Fälle vorgekommen, in denen sie im Depot der Staatlichen Kunstsammlung Entdeckungen gemacht hat, die die Kunstgeschichte ein bisschen umgeschrieben haben. Sie ist nominell Kuratorin für Skulptur der Renaissance und des Barock in der Skulpturensammlung der Gemäldegalerie Alte Meister in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie hat tatsächlich nicht nur die Neuaufstellung der nachhaltigen Skulptur bis 1800 im Kontext der Generalsanierung der Gemäldegalerie Alte Meister betreut, sondern auch viele Ausstellungen, unter anderem als der berühmte Mars von Gian Bologna angekauft wurde, hat sie die Wanderausstellung Ein Gott auf Reisen organisiert und um den inzwischen berühmten Marmorschädel von Bernini herum die Ausstellung Bernini, der Papst und der Tod. Sie ist eine international anerkannte Expertin, vor allem auf dem Gebiet der italienischen Renaissance-Skulptur, und hat unter anderem einen Aufsatz zur Darstellung des weiblichen Akts in der italienischen Plastik der Renaissance verfasst im 2021 erschienenen Tagungsband Nackte Gestalten, die Wiederkehr des antiken Akts der Renaissance. So, und damit komme ich zur anderen Gesprächspartnerin, das ist Sarah-Lisa Vollm, von der man, glaube ich, sagen muss, dass sie anders als andere Menschen, als fast alle anderen Menschen, keinen 24-Stunden-Tag hat, sondern einen 93-Stunden-Tag. Denn sie ist Schauspielerin, Filmproduzentin, Regisseurin, Kuratorin und Autorin und wahrscheinlich noch vieles andere mehr, was ich gar nicht weiß. Als Schauspielerin entdeckt wurde sie, das darf man glaube ich so sagen, von dem legendären Filmregisseur Klaus Lemke. Und während sie schon als Schauspielerin filmte, machte sie noch, Achtung, ihren Bachelor in Kunstgeschichte. 2015 hat sie den Film Fickefuchs produziert. 2018 hat sie eine Ausstellung gemacht, darauf kommen wir vielleicht noch, Bitch Material. Und 2021 den Film Schweigen steht der Wald produziert oder Regie geführt?
Beides.
Beides sogar, siehst du. Nebenbei arbeitet sie natürlich auch noch als freie Autorin für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und die Welt. Und 2023, das wird heute eine Rolle spielen, auch hat sie das Buch Das ewige Ungenügend veröffentlicht. Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. Sarah-Lisa, es gibt Umfragen, nach denen junge Menschen gefragt werden, wie fühlen sie sich in ihrem Körper? Und das ist sehr interessant. Das Ergebnis ist nämlich so, dass die jungen Männer sich zu 70% in ihrem eigenen Körper wohlfühlen, die jungen Frauen aber nur zu etwas mehr als 50%. Es gibt viele dieser Umfragen und wir ahnen, womit es zu tun hat. Ich stelle jetzt einfach mal trotzdem ganz naiv die Frage, woran glaubst du, könnte das liegen?
Glauben ist ja so eine Sache. Ich habe eine sehr starke Vermutung, die sich auf Studien stützt, die es gibt zu dem Thema, wie wir uns fühlen, wenn wir bestimmte Bilder sehen. Und wir leben ja doch in einem Zeitalter der Bilderflut und haben den ganzen Tag, ob das auf Social Media ist oder an der Bushaltestelle, permanent mit Bildern zu tun. Und wir wissen, dass Menschen sich unwohler fühlen und vor allem auch unwohler mit sich selbst, wenn sie dort Leute sehen, die nach diesem, ich sag jetzt mal, eurozentrischen Weltbild als schön betrachtet werden können. Und das passiert Frauen einfach öfter. Denn die Frau, die wir öffentlich sehen, ist meistens die relativ perfekte, gut rasierte, glatthäutige, junge Frau, während Frauen ab 41 zum Beispiel aus dem öffentlichen Bild ziemlich verschwinden. Während Männer das große Glück haben, dass sie Vertreter des eigenen Geschlechts gerne auch dickbäuchig, grauhaarig und ungeschminkt durch die Welt laufen sehen dürfen in der Öffentlichkeit. Das hilft natürlich, sich selbst besser zu fühlen, wenn man denkt, ach, der Moderator sieht jetzt auch nicht besser aus als ich. Das passiert Frauen oder weiblich gelesenen Personen seltener.
Du hast in deinem Buch selbst geschrieben, gleich am Anfang, mein Körper stört. Und du hast angefügt, ein paar Seiten weiter, nicht ich bin verrückt, sondern das System. Also es ist eine weitere ziemlich globale Frage, aber was ist das System? Kannst du vielleicht da nochmal einsteigen in Bezug auf dein Buch?
Was man wirklich feststellen kann, und es ist sehr deprimierend eigentlich, ist, wie verengt unser Schönheitsbild ist. Und die Idee davon, wie eine Frau aussehen sollte oder aussehen darf, also das betrifft nicht mal nur uns jetzt quasi in der westlichen Welt, sondern wir haben auch die ganze Welt schon durchkolonialisiert. Also was auch dazu führt, dass an verschiedensten Orten Menschen Bleichmittel benutzen, sich die Haare glätten, sich die Augen vergrößern lassen und so weiter. Das heißt, die im Prinzip westlich dominierte Schönheitsindustrie und Modeindustrie überzieht die ganze Welt mit ihren Idealen, mit ihren Normgrößen und so weiter. Und das ist eine Form von System, in dem extrem viel Geld steckt. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass wir mit LVM Asch eins der teuersten Unternehmen der Welt haben. Das sind Luxusgüter und jedes Model dort sieht perfekt aus, das wir in den Werbekampagnen sehen. Und das ist ja ein System, das uns alle prägt.
Wenn wir von medial vermittelten Idealvorstellungen des Körpers sprechen, dann sprechen wir ja sozusagen heutzutage natürlich von beispielsweise sozialen Medien, in denen das vermittelt wird. Wir sprechen aber auch von älteren Medien. Das heißt, das Ganze hat natürlich Tradition und damit kommen wir ja eigentlich zur Kunstgeschichte, wo ja im Lauf der Zeiten vielleicht wechselnd, wir können ja gleich noch zum Barock kommen, aber auch immer wieder bestimmte Idealvorstellungen vermittelt wurden. Im Grunde seit der Antike, Entschuldigung, Frau Kösergasch, ich spanne jetzt den ganz großen Bogen, aber ist das so? Ist das so, dass eigentlich unser Selbstbild noch oder die Idealbilder, die wir durch die Museen, durch die Malerei, durch die Skulptur vor allem bekommen, damals geprägt wurden?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass sich da durchaus eine Parallelität ergibt. Also das, was wir im Museum sehen, gar nicht so anders ist wie das, was wir auch auf Social Media heute sehen. Es ist eigentlich erstaunlich, wie sehr wir noch immer Kinder der Antike sind. Denn das Schönheitsideal, das immer wieder sich durchzusetzen scheint, ist eines, das im Grunde in der Antike geboren wurde. Teilweise, es gibt ja verschiedene auch Versuche, das Ganze wissenschaftlich zu erforschen, durchaus auch biologische Gründe hat. Also es geht nicht nur darum, wie schlank oder wie dick ein Körper ist, wie durchtrainiert, sondern an erster Stelle stehen eigentlich Eigenschaften wie jung, dann vielleicht möglichst symmetrisch aufgebauter Körper, auch das Gesicht möglichst symmetrisch. Und sehr, sehr wichtig ist das Charakteristikum der makellosen Haut. Und das sozusagen wird biologisch, kann man das begründen im Sinn von, das sind Marker dafür, dass das wahrscheinlich jemand ist, der gesund ist und ein potenziell guter Vater meiner Kinder oder eine potenziell gute Mutter meiner Kinder ist. Also da gibt es sozusagen schon so allgemeingültige Richtlinien, also so wenig gern man das vielleicht zugeben möchte. Und genau diese Ideale des jungen, makellosen, mehr oder weniger sportlichen Körpers, der wird ja in der Antike bereits vorgegeben. Wobei es ja interessant ist, wenn wir zum Beispiel in Dresden anfangen, das Museum zu besichtigen und durch unsere Antikenhalle gehen, wo wir also eine sehr bedeutende Antikensammlung haben, hat man ja vielleicht den Eindruck, dass in der Antike alle da und nackt rumgelaufen sind. Das war natürlich nicht der Fall. Also sozusagen das Schönheitsideal und die Tatsache, wie der nackte Körper dargestellt wird, liegen sehr eng beieinander. Und in der Antike ist es ja so, dass zwar beispielsweise Nacktsport getrieben wurde, aber das erklärt ja noch lange nicht, warum ich jetzt die Ehrenstatue, die ich einem Sportler errichte, auch nackt sein muss. Ne? Das ist ja eine Art Konvention, die da passiert. Und das erklärt schon gar nicht, warum ich zum Beispiel die Statue für einen siegreichen Feldherrn nackt darstelle. Und da sind wir jetzt gleich bei Männern und Frauen. Also das beginnt in der Antike, wie und warum diese Übertragung sozusagen stattgefunden hat. Das kann man nicht wirklich erklären. Aber irgendwie dürfte es passiert sein, dass dieser jugendliche, möglichst sportliche, symmetrische, makellose Körper des nackten Mannes zum Inbegriff für Stärke und Heldenhaftigkeit wird. Und dieses Ideal haben wir bis heute. Und also wie sozusagen ein junger Heros ausschauen soll, das ist nach wie vor eigentlich unverändert. Während die Darstellung von Frauen von Anfang an problembehaftet war. Und das sehr, sehr lange dauert, bis das so in irgendeiner Weise auch nur annähernd an die Realität rankommt. Und das ist eben dann sozusagen, nackte Weiblichkeit ist von Anfang an ein Riesenproblem. Wenn wir bei der Antike bleiben, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man ist sozusagen ein Kriegsopfer und da bedeutet die Nacktheit so etwas wie Schutzlosigkeit. Und das ist sozusagen noch das Beste, was ich Ihnen bieten kann. Weil was sonst ist, ist Nacktheit. Frau ist wahnsinnig schnell etwas, was erotisch ist, was sexuell konnotiert ist, was etwa in der Vasenmalerei vorkommt, wenn es um Bacchanalien geht oder auch um Bordellszenen. Ja, und da haben wir schon den Salat. Ne? Nackter Frauenkörper ist immer auch etwas Erotisches und da sind wir bei der Schönheit. Ne? Wen soll denn dieser nackte Körper ansprechen? Und da muss man halt sagen, das ist männliche Kunst, ein männlicher Blick auf den weiblichen Körper. Und den sind wir bis heute, fürchte ich, nicht losgeworden. Was meinst du?
Ja, das glaube ich leider auch. Also was ich sehr spannend finde, also ich kann das nur bestätigen eigentlich, dass sich diese Bilder immer noch wiederfinden, heute auch in unseren sozialen Medien. Ich hatte vor ein paar Jahren das Vergnügen, dass ich in Frankfurt in einer Tizian-Ausstellung war, wo es um Porträts ging. Und auch da war ganz klar feststellbar, also wie wir es heute aus Magazinen, aus dem Fernsehen und von Instagram kennen, die Männer hatten Insignien der Macht, durften aber durchaus alt und schrumpelig und etwas breiter daherkommen. Alle gemalten Frauen waren im Prinzip entweder die Töchter oder die Gattinnen, makellose Haut und alles, was du beschrieben hast, ne, möglichst jung. Und ich glaube, dass eben ganz oft auch das Problem, dass, weil du das so schön gesagt hast, es geht darum, wer könnte eben ein guter Vater oder eine gute Mutter sein. Und dann gibt es diese biologischen Faktoren. Nur Männer haben interessanterweise die Chance, sich da rauszuarbeiten und zu sagen, ah, ich bin ein guter Vater, weil ich versorgen kann, weil ich Geld habe, weil ich Macht habe. Und als Frau stehen einem ja diese Wege in der größten Zeit der Geschichte gar nicht offen. Selbst bis heute sehen wir, die reichsten Frauen, die es überhaupt gibt, also wenn man sich so die Forbes-Liste anguckt, sind entweder Erbinnen und haben das von ihren Vätern übernommen oder von ihren Großvätern oder sie sind geschieden von Jeff Bezos oder whoever. Und deshalb haben Frauen oft bis heute gar keine andere Chance, überhaupt aufzusteigen, wenn nicht über Schönheit oder über die Idee von Schönheit, mit der man dann hoffentlich einen Mann findet.
Welche Rolle spielt denn bei diesen tradierten Bildern, ich komme jetzt nochmal auf die Kunstgeschichte zurück, die antike Mythologie, in der, ja, also, ich weiß, Sarah Lisa, du hast es in deinem Buch auch angerissen, in der sozusagen es zwar ständig um, bei Ovids Metamorphosen beispielsweise, um Verwandlungen geht, aber in der die Frauen beispielsweise auch nicht so besonders gut wegkommen. Wenn man durch die Museen geht und auch durch die Gemäldegalerie Alte Meister, ihr habt es schon angesprochen, da fällt einem natürlich schon auf, dass die Männer deutlich mehr bekleidet sind als die Damen. Ich habe mal eine Besucherin gehört, die gesagt hat, die Armen müssen doch was anzuziehen bekommen, hier sind nur 18 Grad. Und das ist einfach augenfällig, ne? Und hat dabei die antike Mythologie hat die insofern eine Rolle gespielt, als man einen Vorwand hatte, um eben Frauen nackt darzustellen und Männer eben nicht.
Na, es kommt dann also so etwas wie einer eine ganz kuriosen eigentlichen Interpretation, dass man meint, die Antike ist gleich nackt sein. Also sozusagen im Lauf des Mittelalters gibt es sozusagen das berühmte dunkle Mittelalter, wo alles runter und drüber geht und alles vergessen wird. Das war natürlich auch nicht immer so. Aber wir haben sozusagen diese Periode der nachantiken Zeit, frühchristlicher Zeit, die übrigens die Erfinder des Feigenblatts sind. Also da beginnt es dann eben, dass man sich zu schämen beginnt, der Nacktheit. Und dann kommt die Renaissance. Die berühmte Renaissance, die berühmte Wiedergeburt der Antike. Und dann da wird die Nacktheit sozusagen zu einem Art antiken Kostüm. Und da kommst du zu kuriosen Dingen, dass antike Göttinnen, wie Minerva beispielsweise, also Pallas Athene oder auch Juno, die in der Antike niemals nackt dargestellt werden, weil man das als antiken Zitat empfindet. Also nackt sein ist gleich antik. Also da kommt es zu einem ganz kuriosen Missverständnis eigentlich, dass das mit der antiken Welt gar nicht viel zu tun hat. Und in dem Augenblick, wo man das wiederentdeckt, das ist ja auch, geht parallel mit diesem wunderbaren Wandel, der da sich da im 15. Jahrhundert vor allen Dingen eben in Italien vollzieht, dass auf einmal dass diesseits wichtig wird, dass man die göttliche Schöpfung als etwas Schönes und Gutes begreift. Also dass man nicht mehr nur aus Angst vor der Verdammnis lebt, sondern indem, dass man findet, dass die Welt ein toller und schöner Ort ist. Auch das, was das der Inbegriff der göttlichen Schöpfung, eben der menschliche Körper ist, schön findet und interessant findet und darstellenswert findet. Jetzt ist aber so, dass wir auch noch in der Zeit der Renaissance natürlich der Glauben, die Religion alles bestimmen. Und welche Themen sind sozusagen erlaubt an christlichen Themen, wo wir nackt Figuren darstellen können? Adam und Eva, die Auferstehung des Fleisches. Ja. Und das ist es auch schon wieder. Und bei Adam und Eva haben wir ja schon wieder das Problem der Sünde. Ja. Also wenn ich die jetzt da als besonders schön darstelle, dann wird dieser paradiesische Zustand der Unschuld heraufbeschworen. Aber gleichzeitig müssen wir ja auch die Sünde betonen und die Verdammnis. Also das ist alles wahnsinnig problembehaftet. Ha. Aber da gehe ich jetzt gleich zur Mythologie über sozusagen und habe als Künstler nicht mehr das Problem mit diesen religiösen Schwierigkeiten eben der Darstellung. Das ist ja auch so ein Wunder dieser Zeit. Also Sie merken, ich brenne fürs 15. und 16. Jahrhundert. Das ist meine Zeit, ganz einfach. Dass da auch sozusagen dieser Wandel vollzogen wird, dass der Künstler auf einmal dieses Selbstbewusstsein entwickelt und dass es nicht mehr darum geht, als namenloser Baumeister eben in einer Kirche mitzubauen, sondern die wollen sich selber in den Vordergrund stellen. Also das heißt, die möchten an gewissen Themen sich abarbeiten und ihre Kunst demonstrieren, zeigen, dass sie die Perspektive begriffen haben und natürlich auch die Anatomie des Menschen begriffen haben. Also suchen die Künstler ja dann auch nach Themen, wo sie das alles darstellen können. Und da bietet natürlich, ganz ehrlich, die griechische Mythologie und die römische, also wesentlich ansprechendere Themen als das Alte und das Neue Testament. Und daher natürlich der große, kann man sagen, Siegeszug der Mythologie, der also mit der Kunst der Renaissance einzieht und an der wir uns heute noch im Museum erfreuen können.
Darf ich da kurz was fragen, weil ich es wirklich nicht weiß, aber ich es so logisch fände, dass man natürlich dann auch, also selbst wenn es nicht die Übung war in der Antike, aber man natürlich diesen Umweg auch wählen kann, einfach um Frauen nackt darzustellen, wenn man sagt, naja, ich habe ja jetzt nicht einfach die nackte Prostituierte von letzter Nacht gemalt, sondern das ist ja nun mal Göttin sowieso und guckt euch die doch mal an, das können wir gar nicht anders machen, das ist ein Zitat der Antike und dass man so eigentlich den Umweg gefunden hat über sehr eigentlich fast intellektuell überhöhte Wege, da Pornografie am Ende des Tages in die Gemächer der Päpste zu bringen zum Beispiel.
Naja, du hast vorhin ja auch Tizian angesprochen, ne? Der ja sehr viel für den spanischen König gemalt hat, den allerchristlichsten aller Könige, und für Philipp II. Mehr oder weniger dieses neue Genre der Poesie erfunden hat, wo also es hauptsächlich um mythologische Themen geht, die als Vorwand dienen, eigentlich schöne, nackte Frauen darzustellen. Also ich meine, dass die nicht für religiöse Kontemplation gedacht waren, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. An denen wollte er sich erfreuen. Vielleicht ist das eben auch eben das Problem der Darstellung des weiblichen Körpers. Es ist heute jedenfalls etwas, was vordergründig sehr schnell erotisch aufgeladen ist. Und das ist auch bewusst gewollt so. Ich meine, wir haben in Dresden in der Gemäldegalerie vielleicht einen der frühesten, einen der schönsten weiblichen Akte der Kunstgeschichte, die berühmte Schlafende Venus von Giorgione, mit der eben so viel beginnt, ne, wo man dann den Bogen spannen kann bis zu Goyas Maya und der Olympia von Manet. Dieses Gründungsbild, kann man sagen, gibt es bei uns in der Gemäldegalerie. Also wenn man da sozusagen unberührt bleibt und nicht auf sich nicht irgendwie angeregt fühlt bei der Betrachtung, dann würde ich sagen, kann man dem betreffenden Menschen nicht helfen. Also der tut mir dann sehr leid, weil dass das ein Bild ist, das erotisch ansprechen soll, ist vollkommen klar.
Jetzt ist das ja auch ein Bild, das offensichtlich, wo offensichtlich der Künstler seine Geliebte gemalt hat, die Giorgione, die schlummernde Venus, aber in einer bestimmten Pose. Das ist ja sehr interessant, also eben schlafend, mit geschlossenen Augen. Hat das wiederum mit der Scham zu tun, von der Sie vorhin gesprochen haben, also dass es bestimmte Kodierungen gibt, eben den weiblichen Körper nur so und nicht anders darzustellen?
Naja, sie ist im Grunde eine liegende Venus pudica. Also es gibt ja auch diesen Begriff der schamhaften Venus, die zwar nackt ist, aber versucht mit den Händen sich also die Brüste zu verbergen und auch den Schambereich. Und der bekommt ja bei dieser Figur eine ganz merkwürdige Zweideutigkeit, weil man hat ja fast das Gefühl, die eine Hand, die im Schoß ruht, spielt ja ein bisschen mit dem Schoß. Ja. Also es ist eine sehr interessante Form der Darstellung. Sie liegt auch so schön hingegossen, mitten in der Natur. Also nicht irgendwie zu Hause im Bett, sondern sie liegt irgendwie im Garten ausgegossen, könnte man sagen. Auch das ist eigentlich sehr erotisch, weil sich die Hügel im Hintergrund fast wie eine Wiederholung ihrer Kurven eigentlich darstellen. Aber sie hat natürlich das, was wir schon versucht haben, ein bisschen anzusprechen. Ihre Haut ist vollkommen makellos. Also sie liegt im Grunde, was da vor uns liegt, ist eigentlich eine antike Statue. Sie hat ja nicht mal irgendwie so den Hauch von einer richtigen Brustwarze oder Gott behüte, einem Brustwarzenhof. Also das sind ja eigentlich so ganz jungfräulich keusche Hügelchen, die da auf ihrem Oberkörper kleben. Und auch eben, was die Hand im Schambereich verdeckt, ist ja auch sehr kindlich eigentlich. Also es ist so eine Ambivalenz zwischen dem, was Unschuld und erotischer Anziehungskraft betrifft. Das ist ja auch das Problem in der männlichen Wahrnehmung. Im Grunde mögen ja die meisten Männer eben auch das ja schon erotische, aber auch ein bisschen unschuldige.
Also ich fand das so spannend, was du vorhin gesagt hast, dass es in Ordnung war, wenn man quasi die Frau als Opfer gezeigt hat. Ne? Also das war so ein Weg, mit dem man gut arbeiten konnte. Und ich glaube, das findet sich ja auch bis heute immer wieder. Also die Frau, die tatsächlich eine selbstbestimmte Sexualität hat oder da vielleicht auch noch wagt, was zu fordern oder sich selbst zu überlegen, wie sie sich darstellt, ist ja eher ungern gesehen. Womit wir aber sehr gut umgehen können, also ich mache ja hauptsächlich Filme, ist immer, wenn die Frau auch im Film im Prinzip vergewaltigt wird oder ein Opfer ist oder von dem männlichen Protagonisten gerettet werden muss und dann dummerweise eben friert, weil sie vergessen hat, sich eine Jacke einzupacken oder der Regen plötzlich kam oder sie leider halt wieder nichts anhat, aber er kommt dann möglicherweise, um sie zu retten. Das ist eine selbstbestimmte erwachsene, weibliche, sexuell konnotierte Nacktheit gibt, das kommt, glaube ich, dann erst auch kunsthistorisch später, wenn Frauen dann selbst ihr Bild schaffen, wenn sie zum Subjekt werden und nicht mehr nur Objekt sind.
Ja, ganz sehe ich genauso. Und weil du das ja gerade angesprochen hast, mit der Opferrolle, das gibt wieder so eine gerade zu einer eigenen Gattung. Es gibt, also gerade in der Bildhauerei, eine Art Figurenkonstellation, die auch so genannt wird, die sogenannte Raptus-Gruppe.
Oh wow.
Ja, das heißt wirklich so. Und geht eben auf den florentinischen oder den niederländischen Künstler, der in Florenz gelebt hat, Gian Bologna zurück, mit seinem berühmten dreifigurigen Raub der Sabinerin in der Loggia dei Lanzi, die lustigerweise auch die erste monumentale nackte Frau auf einem öffentlichen Platz ist. Na, und wie wird sie dargestellt, während sie geraubt wird von einem Römer? Ne? Also dann ist wieder okay. Ne? Und wir haben wieder den heroischen, schönen Römer sozusagen, der ist ja wahnsinnig schön, der raubt die Sabinerin, die sich also da irrsinnig wehrt. Und zwischen den Füßen des Römers liegt noch der arme Sabiner, der auch ein bisschen ein älterer Mann ist, aber trotzdem schön. Er hat noch immer sozusagen einen schönen, aber alten Körper. Also da haben wir zwei wunderbare Männer und dann natürlich die Nackte, die sich wehren muss. Und aufgrund aus diesem Thematik heraus, das kam sich bis so im Barock, 18. Jahrhundert, zieht sich das immer vor unter verschiedenen Vorwänden, sei das jetzt Pluton Proserpina oder Boreas und Aretia oder eben der Sabinerinnen rauf und runter, immer dieses geraubt werden von einem Mann. Ja? Und das bietet dann so schön, oh, jetzt kann ich da eine schöne nackte Frau darstellen. Das haben wir auch natürlich, ich muss ja immer vom Museum reden. Wir haben auch einen sehr schönen Gian Bologna Bronzeskulptur im kleineren Format, die ja auch als Kabinettstücke gedacht werden für den privaten Sammler. Für mich ist Gian Bologna eben einer der, vielleicht der erste Künstler, der in der Bildhauerei den weiblichen Körper wirklich adäquat dargestellt hat. Der dürfte auch sozusagen von seiner eigenen sexuellen Orientierung her Frauen geschätzt haben, während man bei Michelangelo ja deutlich merkt, er hat keine Ahnung, wie eine nackte Frau aussieht. Also das sind Männerkörper, die man zu Melonenhälften sozusagen dran geschraubt hat an den Oberkörper. Bei Gian Bologna ist das anders, der kennt nackte Frauen und der schätzt das auch mit den ein bisschen größeren Hüften. Und wir haben eben eine sehr schöne Gruppe in Dresden in der Sammlung, Nessus und Deianira. Wieder, es wird geraubt. Ne? Und natürlich muss die Deianira nackt sein. Ja, also ich meine, ohne jeden Grund.
Man hat keine Zeit, sich anzuziehen, wenn man gestohlen wird.
Ja, also dann muss man schon bereit sein, sozusagen. Und sie ist da so schön hingegossen, wirklich auf diesem Pferde. Das ist ja ein Kentaurer, also der Nessus ist so halb Pferd, halb Mann. Also der Unterbau von dem Kentaurer dient eigentlich nur dazu, diesen Körper der Deianira möglichst attraktiv darauf sich winden zu lassen. Auch es gibt ja sehr viele badende Venüsser und kleine Skulpturen, also Bronzeskulpturen, die wirklich in die Hand passen von Gian Bologna. Und das sind jetzt eine der Vorteile des Kurators. Ich habe die auch angreifen dürfen. Und ich kann nur sagen, ich kann verstehen als männlicher Sammler, das liegt so wahnsinnig gut in der Hand. Die sind wirklich dafür gemacht, sie anzugreifen. Und da sind wir wieder bei der Erotik.
Wir kommen ja dann irgendwann auch von der Renaissance zum Barock. Und ich denke die ganze Zeit schon über die erste künstlerische weibliche auch Selbstermächtigung nach. Sarah-Lisa, du schreibst in deinem Buch ja auch über die Malerin Artemisia Gentileschi. Auch, dass sie 5 Kinder gebar. Ja, und da ist eine Figur, die sehr interessant ist und die, glaube ich, versucht tatsächlich selbst sich eine Position als Künstlerin zu erkämpfen und vielleicht dieses Bild auch zu verändern. Vielleicht setzt man da an. Und Barock ist ja auch dann eigentlich auch ein anderes Körperbild vermittelt worden. Von der Renaissance kommend, oder?
Also Artemisia Gentileschi ist natürlich so ein ganz fantastisches Beispiel dafür, wie es auch funktionieren kann. Sie ist aber, glaube ich, das muss man auch dazu sagen, nur in der Situation, weil natürlich der Vater Maler ist. Das heißt, sie in das hineingeboren wird. Und sie macht viele Dinge, was du ja gerade schon gesagt hast, wie das Selbstporträt. Also sie weiß schon, ich mache quasi meine Selfies. Ich stelle mich selber dar, ich mache mich zum Star in gewisser Hinsicht und wird dadurch auch populär. Aber auch sie ist eine dieser Frauen, die natürlich eine Vergewaltigungsgeschichte erlebt haben und eigentlich im Nachgang mundtot gemacht werden sollen. Und das ist das Spannende, dass sie sich dagegen wehrt und überhaupt nicht bereit ist, erstens den Täter zu heiraten, noch sich vor der gesamten Öffentlichkeit irgendwie bloßstellen zu lassen, sondern sie nimmt sich wirklich das Recht heraus zu sagen, ich bin Malerin, ich bin selbstständig, ich verdiene Geld, ich male mich selbst. Und ein Werk, das diesem Erlebnis zugeschrieben wird, ist natürlich ihre Interpretation von Judith und Holofernes. Und das finde ich immer ganz besonders spannend, weil wir ja so oft auch hören, ja, Frauen sind ja für die lieblichen Geschichten, die Frauenromane, die Frauenfilme und so weiter zuständig. Wenn man sich diese Arbeit anguckt von ihr, dann muss man einfach sagen, das ist eine der brutalsten und blutigsten und rachsüchtigsten und absichtsvollsten Darstellungen eigentlich dieser Geschichte, wo wirklich dem Holofernes der Kopf abgeschlagen wird.
Die säbelt ihm das hier richtig runter mit einem eiskalten Miene. Also, ist eigentlich ein sehr befriedigendes Bild, oder?
Ja, das ist das Erstaunliche daran. Da steckt wahnsinnig viel Empowerment drin. Und das ist das, was man eigentlich ja jeder Frau, die Opfer sexualisierter Gewalt wird, wünscht, dass sie so einen Kanal findet, in dem sie sich ausdrücken kann und in dem sie vielleicht ohne echtes Blutvergießen Rache üben kann. Aber ich glaube, das ist eben wirklich das Geheimnis, diese Selbstermächtigung. Und wenn man sich das anschaut, also ne, dann ist das ja auch noch eine Mutter, dann ist das aber jemand, der wirklich sehr auf eigenen Beinen stand, die dann auch die Stadt gewechselt hat und einfach wahnsinnig frei war für diese Zeit. Und sie ist auch eines der Beispiele, das dann eben gerne vergessen wurde. Also das haben wir ja in den letzten 10, 20 Jahren öfter erlebt, dass wir weibliche Künstlerinnen neu entdeckt haben, die es angeblich gar nicht gab. Also ganz oft ist es so, wenn wir historische Romane, historische Filme, irgendwas hergestellt wird, dass dann gesagt wird, naja gut, wir können da ja keine starke Frauenfigur erzählen, weil die gab es ja nicht. Da muss man leider sagen, nee, die gab es schon. Die Geschichtsschreibung, die dann oft eben auch wieder dem Male Gaze unterliegt, hat sie ganz oft getilgt. Und es ist eine unfassbare Freude, in den letzten Jahren zu sehen, was da alles an großartigen Frauen und Künstlerinnen ausgegraben wird, die eben sehr wohl selbstermächtigend gearbeitet haben.
Sarah Lisa, du hast vorhin gesagt, die Geschichtsschreibung und der Male Gaze haben dafür gesorgt, dass diese Gestalten dann sozusagen Ausnahmen geblieben sind oder wieder vergessen wurden. Was heißt das konkret? Also ist das möglicherweise dieses tradierte Rollenbild, von dem wir anfangs gesprochen haben? Oder waren es konkret die Sammler, die solche Bilder nicht wollten und da der Kunstmarkt nun mal männlich war oder so am Hofe oder gar bei Kirche solche Bilder sowieso nicht gern gesehen waren? Wie konnte es passieren, dass diese starken Figuren wieder vergessen wurden?
Also es ist natürlich so, dass eine ganz große Rolle spielt bei dem, was in einem Museum zu sehen ist, aber eben auch, was gesammelt wird, müssen wir uns immer bewusst machen, geht es natürlich auch darum, wo ist das Geld, wo ist die Macht und was möchte man befördern. Also ich bin mir auch ganz sicher, dass sich gerade die Kunstwelt bedeutend dadurch ändern würde, dass die SammlerInnen und die Menschen, die wirklich Geld investieren können, sich verändern und nicht dadurch, dass KünstlerInnen neue Ideen haben. Und so ist es eben, wenn man sich das anschaut, wer hat denn über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg gesammelt, wer hat Werke angekauft, wer hat sich da unterstützt und was hat man vielleicht auch für gemeinsame Interessenlagen? Also das ist ja auch immer spannend. Was sind es denn für Themen, die einen Feldherrn, einen König interessieren? Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt Mutterschaft und die Pflege der Großmutter. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also wie sind die Geldflüsse innerhalb der Kunstbranche? Und dadurch geht dann eben vieles verloren, was vielleicht auch weibliches Thema ist oder was so ein bisschen außerhalb dessen ist, womit man sich gerne schmücken möchte.
Kommen wir nochmal zum Körperideal des Barock, zum sprichwörtlichen Rubenskörper. Das ist in der Kunstgeschichte eigentlich auch eine Ausnahme geblieben. Das ist ja die Frage. Der ist ja schon sehr stark anders, als das in der Renaissance der Fall war. Frau Krüser-Gersch, warum bleibt das eine Ausnahme?
Naja, es dürfte wohl doch diese unglaublich starke Wirkung der antiken Skulptur gewesen sein, wobei interessanterweise Rubens selber einen Traktat verfasst hat über die gute Kunstübung und ausdrücklich empfiehlt, dass man antike Skulptur studieren soll und dass die Grundlage für jeden Kunstschaffenden sei. Wenn man sich dann aber seine Bilder anschaut, kann man zwar in der Pose noch ein antikes Vorbild erkennen, aber sicherlich nicht in der Körperlichkeit. Und ich muss sagen, diese üppigen Frauen, wie wir sie eben von Rubens oder auch von Jakob Jordens, also eher in der südniederländischen Malerei vorfinden, das ist wirklich eine Ausnahme. Also wenn man sich den italienischen Barock zu diesem Zeitpunkt anschaut, bleibt das Körperideal das wir von der Antike kennen. Und was ich an Rubens eigentlich fast noch interessanter finde als die Üppigkeit seiner Frauen, ist, dass die ja auch Grübchen haben in der Haut.
Das Beste. Ich glaube, es ist für jede Frau jenseits des 13. Lebensjahres beruhigend, ein Rubensbild zu sehen und zu denken, ah, guck mal, die hat Zellulite, so wie ich.
Und er scheint das zu lieben. Also für ihn ist das vollkommen klar, dass Frauen so aussehen und eben nicht wie eine Marmor-Venus. Ja? Das ist ja das, was diese Marmorskulpturen und dann eben auch sozusagen diese fast marmorne Art der Haut, die in den Gemälden zu finden ist, so unwahrscheinlich machen. Ne? Also da gibt es keine Dellen, da gibt es keine Grübchen, das ist alles glatt, das hat eine gerade Kontur, da gibt es Gottes Willen keine Haare. Und was mich eben auch immer so irritiert, eben diese vollkommen farblosen Brüste. Und Rubens scheint eben, so sehr er von der Antike beeindruckt ist, wirkliche Frauen zu malen. Und das ist ein kurzer Moment. Ich weiß auch nicht, man hat immer wieder argumentiert, sozusagen, dass das Körperideal, je nachdem wie die Nahrungsmittelangebot ist, dass das damit was zusammenhängt. Sprich, also wenn man gerade nicht sehr viel, also wenn es alles sehr schwierig ist, dann ist sozusagen ein üppiger Körper schön. Wenn aber Wohlstand da ist, dann ist der schlanke Körper schön. Also sozusagen immer genau das, was man gerade nicht haben kann. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern das eben auf Rubens überhaupt anzuwenden ist. Ich glaube, es hängt grundsätzlich mit dieser sehr lebensbejahenden Art der flämischen Malerei zu tun. Das ist eine neue Art von Realismus, die das aber umarmt, also die das Essen und das Trinken liebt und ja, eben den Körper, den man das auch ansieht. Aber das bleibt leider eine Episode.
Ich glaube, man kann ansonsten so über die Geschichte hinweg sagen, es gibt immer so die Abwechslung, ob das jetzt in der Mode ist oder in der Kunst, in der Fotografie. Es gibt immer so die Abwechslung der Trends, aber eigentlich bleibt dann doch der junge, relativ schlanke Körper in Mode. Manchmal hat man eben eher die Wespentaille und dazu die üppigen Brüste und die Hüfte und manchmal hat man wirklich so eher das Bäuische fast. Aber das ist ne, auch oft so die Abkehr vom Trend davor. Aber im Prinzip ist es so, das ist so die einzige Strecke, auf der Frauen Körper sich bewegen können über die meiste Zeit hinweg.
Und das Interessante ist es ja auch, dass wenn sich was ändert, ist es eben der Frauenkörper. Der Männerkörper hat also weit weniger Veränderungen erfahren durch die Geschichte. Also da tut sich nicht viel. Ja? Also
es ist ja auch
bleibt
spannend.
Mehr oder weniger gleich. Ja, mal ein bisschen muskulöser und weniger muskulös vielleicht. Ne?
Was man auch leichter verändern kann. Also was ja auch interessant ist, dass der Frauenkörper derartigen Moden unterliegt, während sich das ja kaum verändern lässt. Jetzt kann man beim männlichen Körper noch sagen, na gut, wenn es gerade Muskeln sind, innen sind, trainiere ich ein bisschen mehr. Aber es geht ja wirklich um eine Form von Trends, gegen die ich eigentlich erstmal kaum was tun kann oder für die ich kaum was tun kann, außer ich lasse nicht operieren. Ja. Also was ja auch spannend ist. Ne?
Dass
also
man, wie brutal das im Grunde ist, was man dann vom weiblichen Körper verlangt. Ne? Also dann wird ein neues Schönheitsideal geboren und Jesus, also wie soll das überhaupt mit natürlichen Mitteln noch zu schaffen sein?
Ja. Sarah Lisa, du hast in deinem Buch auch über Body Positivity geschrieben. Das ist ja damit zusammenhängend jetzt ein aktueller Begriff, der positiv besetzt ist. Für dich ist er nicht positiv besetzt. Vielleicht kannst du mal erklären, warum.
Also ich habe gar nichts dagegen. Das wird manchmal so verstanden. Ich finde es ja total super, wenn Leute sich selber toll finden und morgens in den Spiegel gucken und denken, ah, oh, dieser Pickel ist so zauberhaft schön und diese Falten. Ich liebe mich. Ich glaube nur, es ist für die meisten von uns nicht gangbar. Ich glaube, meistens steht man morgens auf und denkt so, oh, ich habe zu wenig geschlafen und da sind Augenringe und da ist das. Und deshalb würde ich mir mehr Body Neutrality wünschen vielleicht, weil ich das Gefühl habe, dass Body Positivity eigentlich wieder nur so ein kapitalistischer Sales-Trend ist, bei dem dann eigentlich nur gesagt wird, ah, wir machen jetzt bauchfreie Tops, aber du kannst sie auch tragen, egal wie du aussiehst, kaufe sie. Also ich habe so das Gefühl, es soll einem einfach möglichst viel verkauft werden, plus 800.000 Affirmationsbücher. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass die Menschen ihre Zeit vielleicht ein wenig anders verwenden, als noch eine Dreiviertelstunde vorm Spiegel zu stehen und sich selbst zu sagen, wie hübsch sie sind, weil es halt manchmal auch was Wichtigeres zu tun gibt.
Fast ein schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem nochmal auf dein Schlusskapitel kommen. Da sprichst du nämlich von der Macht der Rebellion. Also sozusagen Body Neutrality, ja, aber du möchtest auch gegen das beherrschende System oder gegen beherrschende Schönheitsideale rebellieren. Vielleicht gibst du noch eine kleine Handlungsanweisung in diese Richtung.
Ja, ich habe eine super Handlungsanweisung, auch euer Museum betreffend. Ich glaube, was nämlich super ist, sich zu überlegen oder im eigenen Leben zu kuratieren, was man denn so sieht. Und was wir zum Beispiel wissen, ist, dass Landschaftsmalerei oder Landschaftsfotografie uns viel zufriedener durch den Tag gehen lässt, als wenn wir irgendwelchen super schlanken, durchgefilterten Instagrammerinnen folgen. Das heißt, ich kann jedem immer nur einen Museumsbesuch empfehlen. Und ansonsten muss man sagen, dass Rebellion ja leider wahnsinnig einfach geht. Also ich habe die große Feststellung gemacht, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, dass wir heute noch über Schamhaare sprechen wollen. Deshalb mache ich das jetzt noch schnell bei der letzten Frage. Dass wirklich schon das alleinige Aufblitzen von Schamhaar eine absolute Welle der Entrüstung auslösen kann in unserer aktuellen Gesellschaft. Also ich habe irgendwann mal überlegt, das auszuprobieren. Und wenn man nur so Schamhaar unter einem Bikinihöschen vorblitzen sieht, dreht das Internet einfach komplett durch. Also man bekommt dann lauter Nachrichten geschickt von, also wie ekelhaft das ist, bis hin zu, das finde ich ist wirklich mein Lieblingsspruch, behave and shave. Von wildfremden Männern. Und man denkt so, wieso? Was soll das? Also insofern glaube ich, Rebellion ist gar nicht so aufwendig. Man kann sie an ganz kleinen Stellen schon einbauen und einfach mal ein bisschen Landschaftsbilder im Museum gucken und Schamhaar wachsen lassen.
Ja, ich freue mich, ob das sich nach wirklich etwas Tieferes spiegelt. Ne? Sozusagen, dass im Grunde der männliche Körper das Ideal ist und das Perfekte. Und wenn man in die Kunsttheorie geht, ja, oder auch früher schon in die Philosophie, ein Thomas von Aquin sagt zum Beispiel eben, naja, der weibliche Körper, der ist sozusagen eine Fehlkonstruktion. Das wird bei Cennino Cennini noch aufgenommen, sozusagen, der über ein Kunstbuch schreibt, also wie der Künstler, also wonach wir arbeiten. Sonst schreibt dann ja, über den weiblichen Körper sage ich jetzt gar nicht mehr viel, weil der ist so daneben. Gucken Sie sich einfach den männlichen Körper an und da ist dann alles dran. Und sozusagen, es wird von Anfang an eben am weiblichen Körper viel mehr herumgedoktert. Und das fängt eben auch bei dieser, mit dem Schambereich da, ja. Der männliche Körper wird anatomisch komplett immer dargestellt, während der weibliche Körper eigentlich da schon komplett, schon da fast kastriert wird ein bisschen. Weil bereits in der antiken Skulptur haben wir dieses perfekt sozusagen glatte, völlig unbearbeitet belassene Dreieck in der Scham.
Eigentlich wie bei der Barbie.
Ja?
Also das ist so, die antike Skulptur ist schon eine Barbie-Puppe.
Ist
das
eine Barbie-Puppe,
ist irre.
Ja. Also von einer Vulva oder von einem Schama kann überhaupt nicht gesprochen werden. Und das ist bis heute noch immer verlangt. Ne? Und sobald sich irgendwie etwas von dem abgeht, sind wir im Bereich der Pornografie.
Ja.
Also das würde bei einem, also bei Männern wäre das... Ist das überhaupt kein Diskussionsgegenstand? Und das sind wir. Wir müssen dauernd irgendwie an uns was rummachen, bevor wir uns also auch nur annähernd gesellschaftsfähig fühlen dürfen. Von schön will ich jetzt gar nicht reden. Ne? Aber dass man überhaupt noch mal nicht angegriffen wird mit, wie sieht denn dein Bikinihöschen aus?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich das Hauptding. Ne? Solange man diese, ja, Bildgestaltung hat aus dem Male Gaze heraus, ist es immer so, dass die Frau sich da einer Bildvorstellung zu fügen hat, anstatt selbst ermächtigt sagen zu können, ich sehe aber so aus und die Frau neben mir anders und das ist in Ordnung. Also das ist was uns immer noch komplett abgeht, leider.
Ja, ich komme immer noch nicht über Behave und Shave hinweg. Das ist wirklich ein ganz altes Klischee, gegen das zu rebellieren. Diese Podcast-Folge hoffentlich einen kleinen Beitrag geleistet hat. Ganz herzlichen Dank, Sarah-Lisa Vollm und Claudia Krüser-Gersch. Es war mir eine Ehre.
Uns auch.
Danke für die Einladung.
Club Koralle.
Club Koralle.
Club Koralle. Der Podcast der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.